Es ist 18 Uhr. Zum Abendjournal am Nationalfeiertag begrüßt Sie Agathe Zuppern. Zu Beginn berichten wir über Feiern, Ansprachen und Politisches zum 26. Oktober. Die Bundesregierung hielt nach der Kanzniederlegung am Vormittag den traditionellen Sonderministerrat ab. Der Bundespräsident forderte in einer Rede zur Angelobung junger Wehrmänner eine baldige Entscheidung, wie Österreichs Sicherheitskonzept künftig ausschauen soll. Und Bundeskanzler Klima verlangt eine Offensive zur Integration ausländischer Mitbürger und mehr Transparenz in der Politik. Wolfgang Geier fasst Wortmeldungen und Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag zusammen.
Vor dem Mahnmal der Freiheitskämpfer und dem Grab des unbekannten Soldaten am Wiener Heldenplatz haben Präsident Thomas Klestil und die Bundesregierung bereits am Vormittag Kränze niedergelegt. Während der Bundespräsident dann die Angelobigung von 800 Bundesheerrekruten vornahm, würdigte die Bundesregierung den Nationalfeiertag mit einer Sondersitzung des Ministerrates. In seiner Rede betonte Bundeskanzler Viktor Klima die Bedeutung verstärkter Integrationspolitik für die Zukunft.
Eine große Aufgabe der neuen Regierung muss eine von einer breiten Basis getragene Integrationsoffensive sein, die Barrieren in den Köpfen zwischen in- und ausländischen Mitbürgern abbaut und die Stimmungsmache gegen Menschen überwindet.
Aus dem Ergebnis der Nationalratswahl leitet der Kanzler ab, dass Österreich zwar Erneuerungen brauche, das österreichische Modell an sich vom Wähler aber nicht in Frage gestellt worden sei. Aufgabe einer künftigen Bundesregierung sei es daher nicht, eine andere Republik zu schaffen, sondern bessere Politik zu machen.
Zum Beispiel eine stärkere Einbindung des Bürgers durch eine Ausweitung der direkten Demokratie, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung. Mehr Transparenz heißt, die Politik insgesamt offener zu gestalten und politikrelevante Privilegien und Proports abzubauen.
Konkrete Angaben über den Stand der Dinge bei den Gesprächen über das Zustandekommen einer neuen Regierung machte Kanzler Viktor Klima heute keine. Als Termin für ein erstes Sondierungsgespräch zwischen SPÖ und Volkspartei, trotz weiterhin aufrechter Oppositionsansage der ÖVP, wurde der morgige Mittwoch genannt.
Das Thema Regierungsbildung steht auch im Zentrum der traditionellen Rede des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag. Thomas Klestil geht in seiner Ansprache vor allem auf die für Österreich ungewohnt schwierige Ausgangslage nach der Wahl vom 3. Oktober ein und bekräftigt seine Anforderungen an die Parteien.
Eine neue Regierung wird nicht mehr über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament verfügen, die für wichtige Verfassungsentscheidungen notwendig ist. Es wird daher stärker als bisher darauf ankommen, dass sich die Parteien miteinander verständigen und gemeinsame Lösungen suchen. Zwischen den Parteien muss mehr über Inhalte der Politik und über ihre gemeinsame Gestaltung geredet werden. Und der Parlamentarismus in unserem Lande wird lebendiger werden. Das erhöht die Verantwortung der Politiker und die Notwendigkeit, den Willen zum Miteinander mehr als bisher über parteitaktische Überlegungen zu stellen.
Mit seinem Auftrag an Viktor Klima, Sondierungsgespräche zu führen, habe er neue Wege beschritten, sagt Thomas Klestil. Diese neue Form, an eine Regierungsbildung heranzugehen, brauche aber Zeit, Ausdauer und Geduld. Durch ständige Verhandlungen mit den maßgeblichen Politikern sei er bemüht, so der Bundespräsident wörtlich, raschestmöglich eine Regierung zu bekommen, die dem Wahlergebnis vom 3. Oktober Rechnung trage.
Ich erwarte mir, dass es zur Bildung einer stabilen Regierung mit solider Mehrheit im Parlament kommt. Spekulationen über andere Regierungsformen sind einer notwendigen Diskussion über Sachinhalte eines künftigen Arbeitsprogrammes nicht förderlich.
Insgesamt bestehe aber kein Anlass zur Sorge, so das Staatsoberhaupt. Eine provisorische Regierung sei im Amt und das neu gewählte Parlament trete in 3 Tagen, also am Freitag, erstmals zusammen. Die Wiener Innenstadt steht am Nationalfeiertag traditionellerweise ganz im Zeichen des Bundesheeres. Am Vormittag sind die Rekruten angelobt worden, am Nachmittag präsentierte sich das Bundesheer in einer Leistungsschau. Große Attraktion waren jene Militärhubschrauber aus dem Ausland, die beim Lawinenunglück in Galtür im Einsatz waren.
Menschen, soweit das Auge reicht, an die 200.000 hat es heute bei Prachtwetter auf dem Wiener Heldenplatz gezogen. Unter ihnen auch viele Kinder und Jugendliche. Hauptanziehungspunkt war aber heuer wieder die Leistungsschau des Bundesheeres.
Ich weiß, ob es einmal beim Bundesheer so schon, schaue ich mir immer an, Paraden und das Zeug, die Hubschrauberworte.
Ich möchte mir die Ex-Kollegen anschauen, ich war ja bei der Garde.
Warum sind Sie heute hergekommen?
Ja, weil mich das sehr interessiert, das Bundesheer überhaupt, im Gesamten, von der Landesverteidigung angefangen. Freut mir sehr gut eigentlich. Arme gehört das präsentiert für die Bevölkerung auf jeden Fall, was mit dem Geld eigentlich passiert, dass man da was schauen kann.
Warum sind Sie heute hierher gekommen?
Um es genau zu sagen, eigentlich im Vergangenen zu kramen. Mit 17 Jahren war ich schon in Kurland im Einsatz Und jetzt schaut man sich heute die Panzer von heute an.
Besonders die Hubschrauber, die beim Lawinenunglück in Altür im Einsatz waren, haben es den Leuten angetan. Menschenschlangen bildeten sich, fast jeder wollte die Hubschrauber auch von innen sehen. Großes Interesse weckte auch eine Feuerwehrübung mit Hubschraubereinsatz und die Vorführung der Hundestaffel der Wiener Polizei. Viel Applaus gab es auch für die Fallschirmspringer und die Vorführungen der Heeressportler. In diesen Minuten geht die heurige Leistungsschau des Bundesheeres ganz nach Tradition mit einem Zapfenstreich zu Ende. Birgit Perl hat berichtet.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Friedbert Meurer. Was den Vätern und Müttern des Grundgesetzes noch undenkbar schien, das könnte bald Wirklichkeit werden. Nach der Verhandlung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg dürften auch in Deutschland Frauen vielleicht bald Dienst an der Waffe leisten. Erst 1975 hatte sich die Bundeswehr überhaupt für Frauen geöffnet, sie dürfen aber nur im Sanitäts- und Musikdienst eingesetzt werden. In Artikel 12a des Grundgesetzes heißt es, dass Frauen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten dürfen. Dies verstößt jedoch offenbar gegen eine EU-Gleichstellungsrichtlinie. Im Frühjahr des nächsten Jahres wird der endgültige Beschluss aus Luxemburg erwartet. Bis dahin könnte der Bundestag eine Grundgesetzänderung vorbereiten, wenn sich denn eine Zweidrittelmehrheit dafür im Parlament findet. Am Telefon begrüße ich nun die Vorsitzende der Frauenunion der CSU, Maria Eichhorn. Guten Morgen, Frau Eichhorn.
Guten Morgen, Herr Meurer.
Bei Ihrer Schwesterpartei in der CDU wird ja schon Zustimmung für eine Änderung der Verfassung signalisiert. Wie stehen Sie denn zu einer möglichen Änderung des Grundgesetzes?
Ja, die Frauenunion der CSU hat bereits 1997 eine Öffnung gefordert, denn junge Frauen, die sich freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden, wissen genau, worauf sie sich einlassen und entscheiden sich bewusst für diesen Dienst. Das heißt also, weitere Bereiche, Logistik, technischer Dienst und so weiter, sind unbedingt zu öffnen. Es kann nicht sein, dass bei Polizistinnen und Grenzschutzbeamtinnen der Umgang mit der Waffe selbstverständlich ist, aber für Frauen in der Bundeswehr nicht gilt.
Welche Bereiche und Dienste in der Bundeswehr sollten denn für Frauen noch tabu bleiben?
Also ich meine, dass die Frauen bei den Kampftruppen an vorderster Front wohl nicht an der richtigen Stelle sind, aber alles andere sollte sich öffnen.
Wenn eine Frau doch zum Beispiel Panzerfahrerin werden will oder Kampfpilotin?
Über einzelne Dinge muss man sicher reden, wie das dann ausgestaltet werden soll. Aber zunächst einmal bin ich der Meinung, dass eine grundsätzliche Öffnung unbedingt erforderlich ist. Wie weit es dann geht, wir haben ja hier in den europäischen Ländern eine weitgehende Öffnung in 7 Nationen. Sind Frauen, also in 7 Nationen der NATO, sind Frauen auch in die Kampftruppen eingesetzt. In 12 Nationen stehen Frauen in den Kampfunterstützungstruppen. Wie das dann im Einzelnen aussehen soll, darüber muss man sich einigen.
Bis wann sollte es eine Änderung des Grundgesetzes geben?
Es sollte eine Öffnung des Grundgesetzes eben dann geben, denke ich, wenn der Spruch des EuGH tatsächlich dann auch im Februar oder März, heißt es ja, soll er endgültig sein, wenn der bekannt gegeben wird, dann muss es umgesetzt werden.
Wenn die Bundeswehr sich öffnet, Frauendienst auch an der Waffe leistet, was spricht denn dann noch dagegen, dass Frauen auch wehrpflichtig werden?
Also wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass es darum geht, Frauen, die sich freiwillig für die Bundeswehr entscheiden, auch weitere Bereiche der Bundeswehr zu öffnen. Das heißt also, es gibt ja die unterschiedliche Diskussion, Wehrpflicht für Frauen ja oder nein. Für mich heißt es nach wie vor, dass Frauen in der jetzigen Situation für die Gesellschaft an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Pflegebereich, einen großen Einsatz leisten. Und deswegen stellt sich für mich die Frage der Wehrpflicht nicht.
Also die Wehrpflicht oder die Nichtwehrpflicht für Frauen als Ausgleich für sonstige Belastungen oder Benachteiligungen der Frau?
Dann müsste natürlich auf der anderen Seite auch eine Gleichbehandlung erfolgen. Das ist aber nicht der Fall im sozialen Engagement.
Nur die Männer werden jetzt möglicherweise sagen, wenn Frauen denn bei der Bundeswehr praktisch alles machen dürfen, warum sollen sie dann nicht auch oder warum sollen dann nur Männer wehrpflichtig sein?
Ja, dann müsste man auf der anderen Seite natürlich auch eine Pflicht auf der anderen Seite einführen. Das heißt also, es müsste das soziale Engagement der Männer mehr eingefordert werden.
Die leisten ja Zivildienst, sind in Krankenhäusern, Altenheimen aktiv.
Das ist der Ersatzdienst für den Wehrdienst. Das heißt aber nicht, dass damit während des späteren Lebens die Männer sich im sozialen Bereich entsprechend engagieren. Das ist aber bei den Frauen der Fall. Das heißt also, was junge Männer zu Beginn ihres Lebens an Einsatz herbringen, wird von den Frauen in den späteren Lebensjahren mindestens aufgewogen. Ich bin der Meinung, mehrfach übertroffen.
Wie sehr wird denn eine Änderung des Grundgesetzes den Druck erhöhen, die Wehrpflicht ganz abzuschaffen?
Das vermag ich nicht einzuschätzen. Es gibt ja in der letzten Zeit mehr Diskussion über dieses Thema. Ich bin grundsätzlich aus verschiedenen Gründen aus Überzeugung für die Erhaltung der Wehrpflicht.
Aus welchen Gründen?
Ich meine, dass es richtig ist, dass wir kein Berufsheer haben, weil eine Bundeswehr, wie sie jetzt auf der Wehrpflicht besteht, eine breitere Basis hat. Und wenn Sie sich mit den Fachleuten unterhalten, dann sind es viele, die aus der Wehrpflicht heraus dann in das Berufsheer später eintreten. Das heißt also, es sind gut ausgebildete junge Leute, die in die Bundeswehr hineinkommen. In der Diskussion ist ja auch oft der Verweis darauf, dass sich, wenn eine Berufsarmee gebildet wird, dann eben mehr eine Abkapselung dieser Bundeswehr stattfinden könnte. Es hat uns bisher ausgezeichnet, dass die Bundeswehr mitten aus dem Volk kam und auch im Volk sehr gut akzeptiert ist.
Wird es der Bundeswehr gut tun, wenn dort mehr Frauendienst leisten?
Ich denke ja, denn wir haben uns also vor Ort vor 2 Jahren schon kundig gemacht und die Soldaten haben uns bestätigt, dass der Einsatz von Frauen sich sehr positiv in der Bundeswehr ausgewirkt hat.
In welcher Hinsicht?
Im Umgang der Soldaten miteinander vor allen Dingen.
Also ein pfleglicherer oder mehr kollegialer Umgang der Soldaten,
so wie sich das auch im Allgemeinen am Arbeitsplatz darstellt.
Die Vorsitzende der Frauenunion der CSU, Maria Eichhorn, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, auch wiederhören, Frau Eichhorn.
Auf Wiederhören.
7.27 Uhr, 7:03, 8:03.
Deutschlandfunk, 11.05 Uhr, die Verkehrslage. Wegen einer technischen Störung liegen uns keine Meldungen vor.
Deutschlandfunk, Interview der Woche.
Heute mit Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages. Die Fragen stellt Frank Kapellan.
Herr Thierse, am kommenden Dienstag jährt sich der Tag des Mauerfalls zum 10. Mal. Wie haben Sie denn den 9. November 1989 in Erinnerung?
Also ich habe noch sehr genau in Erinnerung, dass ich mit meiner Frau und den Kindern zu Hause saß und wir eher aus Versehen die ersten Fernsehmeldungen hörte, dass von einer Pressekonferenz und dass möglicherweise DDR-Bürger ausreisen können. Und wir haben das nicht geglaubt. Und dann sahen wir später Bilder von der Mauer, von den Maueröffnungen Bornholmer Straße. Und da haben wir es immer noch nicht wirklich geglaubt. Also mit ungläubigem Staunen und dann mit zunehmender Begeisterung und Aufregung. Wir sind noch nicht losgelaufen in dieser Nacht, schon wegen der Kinder, sondern wir haben das erst später gemacht. Aber es war ein Abend großer Aufregung, schwankend zwischen Ungläubigkeit, Begeisterung, Sorge, ob es so bleibt, ob es glatt geht oder ob es Rückfälle, Zwischenfälle geben wird, ob es blutig werden wird oder ob das große Glück wirklich stattfindet.
Glauben Sie, dass sich die Deutschen in Ost und West immer noch sehr fremd sind? Es gibt auch viele Leute, die sagen, sie werden sich immer fremder, auch nach 10 Jahren.
Also das Letztere halte ich für eine Übertreibung. Dieses Klischee von den Mauern, die in den Köpfen wachse, wird durch ständige Wiederholung nicht besser. 9 Jahre nach der staatlichen Vereinigung, 10 Jahre nach dem wunderbaren friedlichen Herbst, sind wir im gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Alltag angekommen. Und dieser Alltag ist rau, ist problembeladend, ist konfliktreich und da werden die Unterschiede die es zwischen den Deutschen gibt, aufgrund 40-jähriger, getrennter, ja gegenläufiger Entwicklung, die verschiedenen Prägungen, sie werden eben nicht als etwas Bereicherndes, Erheiterndes, Glückliches empfunden, sondern als Belästigung, als etwas, was wie eine Zumutung wirkt. Das ist die Situation. Wir haben die Euphorie des Herbstes von 89 und des Jahres 90 lange hinter uns und auch die ersten Jahre des gemeinsamen Aufbruchs, des gemeinsamen Aufbauwerks. Jetzt sind wir eine im Alltag mühselig zusammenwachsende Gesellschaft und da ist Fremdheit plötzlich als das sichtbar, was sie ist. Wir sind fremd, wir sind unterschiedlich geprägt, aber zum Glück sind wir uns auch zugleich unendlich ähnlich. Zum Beispiel unendlich ähnlich darin, dass wir manches übertreiben, über vieles jammern und die rechten Maßstäbe über die Größe dieses oder jenes Problems immer mal wieder aus dem Auge verlieren.
Sie leben weiterhin im Osten Berlins am Prenzlauer Berg. Wie erleben Sie denn da das Zusammenleben von Deutschen aus Ost und West?
Prenzlauer Berg ist ja nun ein Stadtbezirk, der besonders viele Veränderungen erfahren hat in den letzten Jahren. Viele sind weggezogen, sehr viele sind hinzugezogen. Das sind also viele aus allen Teilen Deutschlands, also eben auch viele sogenannte Wessis. Das ist ein Prozess, der einerseits spannend ist, zu erleben, wie sich ein Quartier, ein Kiez verändert, der natürlich aber bei denen, die da immer gelebt haben, Ängste hervorruft, Verdrängungs-, Vertreibungsängste einerseits, andererseits aber ist der Prenzlauer Berg viel bunter und munterer, als er zu DDR-Seiten sein konnte, sein durfte. Viele Kneipen, viele Besucher, viele Touristen, viele Geschäfte und wie gesagt, viele Begegnungen zwischen Leuten, die eine ganz unterschiedliche Biografie haben. Deswegen sage ich, der Prenzlauer Berg ist einer der spannendsten Orte in Berlin und möglicherweise in Deutschland, gerade weil da zusammenwachsen auf die freundlichste Weise, aber gelegentlich auf etwas unfreundliche Weise stattfindet.
Aber viele Bürger im Osten Deutschlands sehen das doch offenbar nicht so, wenn ich mir vor Augen halte, welche Wahlerfolge die PDS immer noch einfährt, gerade in Ostberlin, die ja gerade auch das Negative der Vereinigung anspricht.
Das ist wohl so. Zunächst, die Wahlerfolge der PDS sind erstaunlich und wenn man will und nicht Mitglied dieser Partei ist, eben auch bedrohlich. Das gilt aber in bestimmter Weise nur für Ostberlin, denn in der ehemaligen DDR insgesamt ist die PDS eine Partei von 15-25%. In Ostberlin ist sie bei 40%. Nun ist Ostberlin die Hauptstadt der DDR gewesen. Dort war das Führungspersonal des Staates, der SED, des Sicherheitsapparates. Davon sind viele da, die sozusagen in Treue zu ihrer Biografie stehen, die nicht materielle Verlierer der Einheit sind. Die PDS ist ja nicht die Partei der Arbeitslosen und der Armen, sondern eher eine Partei der Besserverdienenden, eine Partei des öffentlichen Dienstes, die aber doch nicht materiell, sondern eher ideell verloren haben, die ihren alten Überzeugungen anhängen, die mit dieser neuen Gesellschaft so oder so nicht einverstanden sind und die in der PDS eben ihre ideologische und emotionale und politische Beheimatung empfinden. Und das ist in Ostberlin besonders stark der Fall, kommt hinzu Enttäuschung gegenüber der Politik der neuen Bundesregierung, kommt hinzu die Erfahrung, dass die PDS sich wirklich um sie kümmert. Sie ist ja eine hoch engagierte Partei mit sehr vielen Mitgliedern, die Lebenshilfe betreiben, die in der Volkssolidarität sind, in
das
Mieterberatung.
Entschuldigung, das hat die SPD versäumt im Osten?
Das hat die SPD hat viel weniger Mitglieder. Die wenigen, die es gibt, da sind zum Teil sehr engagiert, aber sie können das nicht ausgleichen. Ja, im Grunde gilt das für die CDU in bestimmter Weise auch, wenn man die Wahlen, die innerhalb von einem knappen Jahr stattgefunden haben, sieht und vergleicht. Vor einem Jahr hat die SPD besiegt und die CDU dramatisch verloren. Jetzt ist es umgekehrt, da hat die CDU deutlich hinzugewonnen, die SPD hat dramatisch verloren. Wenn man das sieht, kann man schon sagen, die beiden großen Volksparteien haben im Osten noch keine wirklich stabile Stammwählerschaft.
Ja, ist die SPD PDS, noch eine Volkspartei im Osten?
Ja, also wissen Sie, man soll nicht übertreiben, nur weil wir
10% in Sachsen.
Ja, das ist ja, ich sage ja gerade, weil wir in Sachsen 10% und in Thüringen 17% bekommen haben, das ist unerhört beklagenswert. Aber in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern sind wir die führende Regierungspartei. Ganz so schnell sollte man die SPD nicht verabschieden. Volkspartei heißt ja auch, nicht nur eine quantitative Größe zu haben, sondern auch verschiedene Wählerschichten, verschiedene Bevölkerungsschichten ansprechen und auch ein bestimmtes Meinungsspektrum zu haben, das das Meinungsspektrum des Volkes widerspiegelt. Wir müssen inhaltliche, politische, klare Auseinandersetzungen mit der PDS betreiben, ohne die Mitglieder und Anhänger dieser Partei zu beschimpfen, weil man Anhänger einer anderen Partei nicht für sich gewinnt, indem man sie beschimpft, sondern indem man um sie wirbt und ihnen sagt, wir haben realistischere, überzeugendere Konzepte für eure Interessen und Anliegen.
Viele wandern auch zu extremen Parteien. Macht Ihnen das nicht Sorge, der wachsende Rechtsextremismus gerade in Ostdeutschland?
Also das ist ohne Zweifel ein Problem, nicht nur in Ostdeutschland, aber da ist es sichtbarer und quantitativ stärker. Und mich beunruhigt vor allem, dass sich Rechtsextremismus und Gewaltbereitschaft, Intoleranz, Ausländerhass gerade bei jungen Leuten ausbreiten. Und dass sie auch fast in die Mitte der Gesellschaft hineinragen, wenn man manches Schweigen, manches Desinteresse, auch geheimes Einverständnis mit ausländerfeindlichen Übergriffen sieht. Das ist ein sehr beunruhigender Vorgang. Und ich kann mir das nur so erklären, nicht rechtfertigen, erklären, dass Menschen in einer dramatischen, nicht nur materiellen, sondern auch ideellen und moralischen Verunsicherung durch die irrsinnigen Umwälzungen, durch Vorgänge der Entwurzelung, der sozialen wie moralischen Entwurzelung, dass sie verführt werden durch einfache ideologische Angebote. Die Mechanismen des Gut und Böse, Schuldzuweisung, die Ausländer sind schuld, dass ich keinen Arbeitsplatz habe. Diese radikale Vereinfachung als Antwort auf dramatische und hochkomplexe Probleme, dieser Mechanismus wirkt offensichtlich. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir politische Bildung betreiben. Nicht nur immer schreien nach dem Staat, nach den Politikern, die an allem schuld sind, und jeder einzelne Bürger ist dadurch dann befreit.
Und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit allein wird da nicht weiterhelfen?
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist ganz wichtig, ohne Zweifel. Also die Überwindung der viel zu hohen Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist eine wichtige Voraussetzung, mehr soziale Sicherheit zu erzeugen. Aber es geht eben immer auch um mehr. Es geht auch um Moralität, um Bildung, um die Entwicklung und Pflege demokratischer Grundüberzeugungen, zu denen Toleranz, Konfliktbereitschaft, eigene Verantwortung, Engagement, Courage gehören. Das wird ja nicht automatisch erzeugt, wenn man Arbeit hat. Und es geht nicht automatisch verloren, wenn man arbeitslos ist.
Im Grunde müssen Sie ja zufrieden sein, dass die PDS einen Großteil des Protestes in dieser Hinsicht auch auffängt und dass die Leute PDS wählen und nicht DVU.
Also wenn das so ist, dann ist das vielleicht eine der wichtigen Funktionen der PDS. Es gibt ja Untersuchungen, die behaupten, dass die Wähler von PDS und die Wähler von Rechtsradikalen bestimmte strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen. Also Protestverhalten ist offensichtlich nur eine der strukturellen Ähnlichkeiten. Es gibt auch noch andere, autoritäre Grundeinstellungen etc. Aber ich kann mich ja nicht dabei beruhigen, sondern ich muss ja in beide Richtungen um Demokratie werben, um aktive Unterstützung der Demokratie und das heißt auch um Verständnis und Zustimmung zu den mühseligen Entscheidungskompromissen der Demokratie, die ja vielen Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Situation extrem ungeduldig sind, die deswegen eben sagen, was reden die da immer fort? Es muss doch entschieden werden. Da muss man mal reinschlagen. Und dann muss man ihnen sagen, den Wert solcher demokratischer Willensbildungsprozesse, die am Schluss die Freiheit und den Wohlstand und das Wohlbefinden des Einzelnen doch viel eher befördern können, als Diktaturen es je konnten. Und die DDR-Erfahrung ist doch auch eine Negativerfahrung, die man dann gelegentlich in Erinnerung rufen muss, dass eine Diktatur schneller entscheiden kann, aber dass sie eben viel schneller die häufigen falschen Entscheidungen trifft.
Deutschlandfunk. Im Interview der Woche antwortete Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages, auf Fragen von Frank Kapellan.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 225. In Deutschland hatten 1945 viele keine Wohnung mehr. 1950 fehlten immer noch sehr viele Wohnungen, viele Familien hatten nur 1 oder 2 Zimmer und viele lebten in Notunterkünften. Deshalb beschloss die Regierung Adenauer, den Wohnungsbau mit Geld aus dem Steueraufkommen zu fördern. Wohnungsbaugesellschaften und Privatleute bekamen öffentliche Mittel, damit sie Häuser bauten. Und so ist das auch heute noch, aber der Staat hat nicht mehr so viel Geld und das Finanzierungssystem ist immer wieder geändert worden. Wer Geld vom Staat bekam, musste die Auswahl der Mieter für die von ihm gebauten Wohnungen 30 Jahre lang dem Wohnungsamt überlassen. Heutzutage beträgt diese Bindungsfrist nur noch 10 Jahre. Dann kann der Hausbesitzer die Wohnungen vermieten, an wen er will. Dadurch, dass das Zinsniveau zurzeit sehr niedrig ist, lohnt sich der Wohnungsbau jetzt ganz besonders. In den 70er und 80er Jahren lagen die Zinsen für Hypotheken um 2 oder 2,5 Prozentpunkte, also um 30 oder 40 Prozent höher. Damals zahlte man für 10-jährige Hypotheken 8% oder 8,5% im Jahr, jetzt aber nur noch 6%. Wegen der Zuschüsse sind die Sozialwohnungen ziemlich billig. Es gibt noch ältere Wohnungen mit Ofenheizung, für die man nur 6 Mark je Quadratmeter bezahlt. Bei neuen Wohnungen liegt die Kaltmiete bei 9,70 Mark je Quadratmeter. Und dazu kommen dann noch die Kosten für die Zentralheizung oder die Fernheizung. So eine billige Wohnung bekommt aber nur, wer nicht viel verdient. Man muss zum Wohnungsamt gehen und einen Antrag für eine Sozialwohnung stellen. Früher war es so, dass auch ein verheirateter Handwerker in eine Sozialwohnung einziehen konnte, aber jetzt liegt die Einkommensgrenze so niedrig, dass ein normaler Arbeitnehmer nur noch dann eine Chance hat, so eine billige Wohnung zu bekommen, wenn er mindestens 3 Kinder hat. Diese Wohnungen sind ziemlich klein. Wohnungen für Alleinstehende haben höchstens 50 Quadratmeter, für 2-Personen-Haushalte 62 Quadratmeter und für Eltern mit einem Kind 72 bis 74 Quadratmeter. Für ältere Leute gibt es Sozialwohnungen in alten Wohnanlagen, aber wer so eine Wohnung beantragt, muss eine Bestätigung seines Hausarztes vorlegen, dass er noch seinen eigenen Haushalt führen kann. Denn die Wohnungen in den alten Wohnanlagen sind zwar so gebaut, dass sie sich für alte Leute besonders eignen, aber betreut werden sie dort nicht. Deshalb ist das nur etwas für jemanden, der noch alles selber macht. Wer mit öffentlichen Zuschüssen baut, muss so bauen, dass die Wohnungen nicht zu teuer werden, muss aber auch so gut bauen, dass die Häuser lange halten. Die Häuser müssen dem neuesten Stand der Bautechnik entsprechen und so gebaut sein, dass der Mieter auch beim Heizen Energie spart. Um bei den Grundstückskosten zu sparen, hat man früher versucht, möglichst viele Wohnungen auf sehr engem Raum zu bauen. Die Abstände zwischen den Häusern sind zu klein, zwischen den Häusern wachsen zu wenig Bäume, die Häuser sind zu hoch und in den Häusern sind zu viele Wohnungen. In Siedlungen, die man so gebaut hat, hat man jetzt viel Probleme. In Häusern mit 27 Klingelschildern an der Haustür passt keiner auf den anderen auf und niemand fühlt sich für das gemeinsam bewohnte Haus mitverantwortlich. Ein Hausmeister hat gesagt, eine Hausgemeinschaft entsteht nur, wenn nicht mehr als 15 Wohnungen in einem Haus sind. Noch wichtiger ist aber, dass in den Häusern nicht nur Sozialwohnungen sind, sondern auch größere Wohnungen, die ganz normal vermietet werden und vielleicht auch Eigentumswohnungen, die sich Leute kaufen, die dafür viel Geld ausgeben können. Das ist den Wohnungsbaugesellschaften, die diese Siedlungen gebaut haben, jetzt klar und sie tun auch viel, damit man sich dort wohlfühlt. Da gibt es zum Beispiel ein Haus als Treffpunkt für Jugendliche, einen Spielplatz für die Kinder und einen Park mit grünen Wiesen und einem Teich. Aber manchmal stört ein Müllsack an der Wasseroberfläche das schöne Bild oder auch ein kaputter Kinderwagen, den jemand dort weggeworfen hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 225. Danke.